Ja, einen schönen guten Morgen. Danke für die Einladung. Freut mich immer wieder, bei euch zu sein. Möchte grundsätzlich gerne, aber das habe ich glaube ich schon mal gesagt, über das predigen, was die Leute beschäftigt. Und wenn ich so mit Leuten in unserer Gemeinde rede, aber auch mit meinen Kindern, wenn ich darüber rede oder mit Arbeitskollegen, da stelle ich fest, da ist eine große Sehnsucht. Eine große Sehnsucht nach Urlaub und Ferien. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Urlaub oder Ferien ist grundsätzlich ja was Wunderbares. Aber ich glaube, das Schöne und Gute an Urlaub und Ferien ist, man weiß, es ist nur für begrenzte Zeit und dementsprechend genießt man es. Die große Herausforderung ist, wenn man nicht weiß, wann vielleicht eine Urlaub, Ferien oder ich nenne es jetzt ein bisschen pauschal, eine Auszeit, die man da eigentlich hat, weil das ist ja Urlaub, man hat einmal Auszeit vom Beruf, von der Arbeit, von all den Dingen, die uns sonst beschäftigen, so die Seele baumeln lassen und einfach nur genießen. Was ist, wenn diese Auszeit andauert und man nicht weiß, ob und wann die aufhört? Das Volk Israel, Gott hat ihnen eigentlich auch so eine Art Auszeit, einen kleinen Urlaub vergönnt. Und ich glaube, am Anfang, so die ersten Tage, waren sie eigentlich ganz happy, dass sie jetzt weg waren aus den Turbulenzen. Aber irgendwann holt sie dann das Ganze ein und sie stellen fest, dort, wo wir jetzt sind, das ist zwar mittlerweile auch eine wunderbare Urlaubsregion, also sehr viele Leute fliegen da heutzutage hin, um dort einen Urlaub zu machen, aber sie plötzlich stellen fest, sie sind so, auf Neuenglisch würde man sagen, in the middle of nowhere. So mitten in der Wüste, da ist schlicht und einfach nichts. Und man könnte sich jetzt schön zurücklehnen und die Sonne genießen und irgendwo in der Ferne hört man vielleicht das Meeresrauschen. Die große Schwierigkeit ist, das haben sie irgendwie nicht so ganz genießen können. Weil sie nicht so ganz gewusst haben, was kommt jetzt, wie geht's weiter. Ich möchte heute mit euch so ein bisschen die Geschichte des Volkes Israel betrachten. Das Volk Israel, das einige Jahre hier im Lande Ägypten war, dort als Sklaven gedient haben und Gott sie berufen hat, in ein Land zu ziehen, das ist im Gebet heute auch schon kurz angeklungen, in dem Milch und Honig fließt. Damals war das so ein Symbol für ein sehr fruchtbares Land, weil klar, Tiere geben nur dann Milch, wenn sie selbst genug Nahrung haben, wenn sie selbst genug Gras haben, zu trinken haben, etc. Honig gibt es nur dort, wo die Bienen genügend Blumen haben, etc. Nektar sammeln können. Das heißt, es ist ein sehr, sehr fruchtbares Land. Gott verheißt ihnen, in ein wunderbar fruchtbares Land zu ziehen, aber da gehört so ein kleiner Zwischenstopp, ich nenne es im Niemandsland, im Zwischenland dazu. Und das ist auch mein Thema heute. Im Zwischenland Chancen und Gefahren in einer Zeit des Umbruchs. Wie schon erwähnt, Urlaub ist etwas Wunderbares. Man weiß, man hat jetzt 2 Wochen oder 3 Wochen. Aber man kehrt nachher an seinen Arbeitsplatz, man kehrt nachher an die Schule zurück. Man hat wieder einen stabilen Platz in der Gesellschaft. Was aber, wenn etwas völlig Neues kommt und man nicht weiß, was das Neue bringt? Solche Auszeiten können sein, dass man plötzlich einen Unfall hat und sich die Lebensumstände grundlegend ändern. Es kann eine Krankheit sein, wird plötzlich schwer krank und weiß nicht, wie wird sich diese Krankheit weiterentwickeln. Sei es eine Arbeitslosigkeit, dass man seinen Job verliert, und man nicht weiß, findet er noch einen Job und wenn ja, wo? Für manche ist es vielleicht auch die Pensionierung, wo sie sich dann plötzlich merken, mein ganzes Leben habe ich gearbeitet und jetzt auf einmal weiß ich dann mit meiner Freizeit nichts mehr anzufangen. Mag es auch der Tod sein, der Tod eines Freundes, einer nahestehenden Person, eines Familienmitgliedes, wo plötzlich jemand nicht mehr da ist, der zu meinem Leben dazugehört. Und die Frage ist, wie gehst du damit um? Was machst du daraus? Was können wir hier vom Volk Israel lernen? Wie gesagt, und das möchte ich gerne mit euch durchgehen und nur mal kurz auch Zeit innehalten und Gott um Leitung bitten. Herr, danke dir für das Thema, das du mir da aufs Herz gelegt hast. Ich möchte danken, Herr, dass solche Zeiten des Umbruchs eigentlich Zeiten der Chancen sind, wo du uns begegnen möchtest. Und das möchte ich bitten, Herr, dass jetzt da durch die Predigt, dass das durch dein Wort, dass das rüberkommt, dass wir die erleben dürfen und dass du der handelnde Gott bist. Und das möchte ich beten, dass es jeder Einzelne erfahren darf. Du kennst die Lebensumstände von jedem, der heute hier ist. Bitte, Herr, sprich du in unsere Situation hinein, Herr. Amen. Das Volk Israel bricht auf. Bricht auf aus der Sklaverei in Ägypten. Bricht auf aus der Knechtschaft in ein neues Land. In ein verheißenes Land, in dem Milch und Honig fließt. Und so heißt es dann, mit 2. Mose 16, die Verse 1 bis 3 vorlesen. Meine Überschrift dazu, erstens, vertraue Gott, er sorgt für dich. Vertraue Gott, er sorgt für dich. Den Bibeltext projiziert, dann könnt ihr auch gut mitlesen, für die, die keine Bibel dabei haben. 2. Mose 16, die Verse 1 bis 3. Von Elim zogen die Israeliten weiter in die Wüste Sin, die zwischen Elim und dem Berg Sinai liegt. Sie kamen dorthin am 15. Tage im 2. Monat nach dem Aufbruch aus Ägypten. Hier in der Wüste rottete sich die ganze Gemeinde Israel gegen Mose und Aaron zusammen. Sie murrten: Hätte der Herr uns doch getötet, als wir noch in Ägypten waren. Dort saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten unseren Brot satt essen. Aber ihr habt uns herausgeführt und in diese Wüste gebracht, damit die ganze Gemeinde verhungert. Das Volk Israel war jetzt rund ein Monat oder ein bisschen über ein Monat unterwegs. Sie haben eine wundervolle Verheißung mit auf den Weg gekriegt, dass sie in ein Land ziehen, in dem Milch und Honig fließt. Aber jetzt, in dem Moment, sind sie mitten in der Wüste. In the middle of nowhere. Da ist rundherum nichts, was sie zum Leben brauchen. Eigentlich eine Situation, wenn man sich das so bildlich vorstellt, mitten in der Wüste zu sein und nicht zu wissen, wie es weitergeht, wo man sich durchaus in die Situation mit hineinversetzen kann und einen Frust versteht. Es ist so weit gegangen, dass sie sich den Tod sogar gewünscht haben. Also die Umstände waren schwierig. Die Frage ist aber, wie gehen wir mit Situationen um, die schwierig sind? Bei wem suchen wir Lösung? Das ist ja heute in der Leitung ja schon sehr gut angeklungen. Die Schuld sucht man ja nicht bei sich. Schuld ist im Zweifelsfall immer der andere. Und wer ist der andere in dem Fall? Schuld waren da aus ihrer Sicht Mose und Aaron. Sie waren die Leiter, sie sind vorangegangen, sie haben einen Mut gemacht, loszuziehen, von daher, sie müssen schuld sein, dass sie jetzt in der Wüste sind. Und dementsprechend werden sie angeklagt. Was die Israeliten in der Situation nicht sehen, war ja, dass eigentlich ja Gott hinter dem Ganzen steht. Dass Gott es war, der sie berufen hat, dieses Land zu verlassen. Dass Gott es war, der in der Wolkensäule eigentlich vorangegangen ist. Und dass Mose und Aaron eigentlich nur die Menschen waren, die es umgesetzt haben, die vorangegangen sind. Aber der Auftrag selbst, loszuziehen, der ist von Gott gekommen. Aber sie klagen nicht Gott ihr Leid, sondern sie klagen Mose und Aaron an. Und die zwei machen Gott sei Dank aber das Richtige. Sie kommen zu Gott, sie klagen Gott ihr Leid. Und das Schöne ist, trotz alledem greift Gott ein. In Vers 4 heißt er nämlich weiter: Der Herr sagte zu Mose: Ich werde euch Brot vom Himmel regnen lassen. Die Leute sollen vors Lager hinausgehen und so viel sammeln, wie sie für den Tag brauchen. Aber nicht mehr, damit ich sehe, ob sie mir gehorchen. Und jetzt wird es interessant. Wir sehen, Gott greift ein, Gott versorgt sie, aber das Spannende ist dann der letzte Teil: Gott will gleichzeitig auch prüfen, vertrauen sie mir. Und so gibt er ihm den Auftrag, jeder soll nur so viel sammeln, wie er für den nächsten Tag braucht. Und was machen wir Menschen oft? Wenn wir nicht wissen, wie geht es weiter, und dann zeigt sich da ein Strohhalm, das ist die Hoffnung für den heutigen Tag, na, jetzt habe ich da was zum Essen. Wir Menschen fangen sofort zum Sammeln an und denken an morgen und übermorgen und überübermorgen. Und das war da genauso. Sie sammeln nicht nur für den Tag, was sie für heute zum Essen brauchen, sondern alle sammeln so viel, wie es nur irgendwie geht. Kennt ihr dieses wunderbare Gefühl? Wenn ihr an diesen Tagen, wenn es so schön heiß ist, vielleicht im Biomüll raustragt. Genau, ich sehe schon einiges munzeln, die wissen schon, worauf ich hinaus will. Wenn man dann so die Biotonne aufmacht und der wunderbare Duft, der einem in die Nase steigt und dann noch so schöne weiße Würmchen, die dann da zum Vorschein kommen. Genau das ist das, was die Israeliten nämlich am nächsten Tag in der Früh erwartet hat. Sie stehen auf, voll motiviert, super, ich habe gestern klug mitgedacht, ich habe schon fürs Frühstück heute auch gesorgt. Und dann machen uns den Topf auf und dann kommt eben genau dieser wunderbare Duft und diese weißen Würmchen ihnen entgegen. Also mir vergangen da das Frühstück. Was will einer Gott aber damit klar machen? Leid, vertraut mir. Es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, Gott kommt immer genau rechtzeitig. Wir neigen immer dazu, ans Morgen und Übermorgen und Überübermorgen zu denken. Und oftmals, seien wir uns ehrlich, mir geht es ja nicht anders. Und oftmals genau das sind aber die Sorgen, die uns auffressen. Das Problem ist ja oftmals nicht das Heute und Jetzt, sondern die Zukunft. Was wird, wann und wie wird? Und da wälzt man Gedanken und Gedanken und sie fressen dann auf. Aber ändern, seien wir uns ehrlich, ändern kann in der Situation oftmals nichts. Und das ist, glaube ich, die Lektion, die auch wir lernen sollen. Gott zu vertrauen. Gott sorgt für uns. Man soll in der Vorbereitung der Predigt ein bisschen Gedanken gemacht, wo und wie habe ich Gott als Versorger erlebt. Und ich darf sagen, in sehr, sehr vielen Bereichen, ich habe sehr viele Jahre im Missionsdienst gearbeitet, habe von Spenden gelebt. Und da gab es viele spannende Situationen. Und ich möchte euch zwei Situationen erzählen, die sehr ähnlich waren und trotzdem total unterschiedlich. Wir leben ja in Österreich in einem schönen Sozialstaat, wo wir das große Vorrecht haben, dass es nicht nur 12 Gehälter gibt, also jeden Monat eines, sondern dass es ein 13. und ein 14., also sprich Urlaubsgeld und Weihnachtsgeld gibt. Wo ich beim Missionswerk war, es war Mitte oder Ende November, Missionsleiter schaut aufs Konto und stellt fest, es ist zwar genug Geld da, dass ich jetzt die Gehälter für November überweise, aber das Geld für die Sonderzahlung ist nicht da. Und ja, großes Ringen, was macht man und wie macht man und so weiter. Und schlussendlich, wir reden als Team und kommt dann eben von ihm der Vorschlag. Und im Rückblick muss ich sagen, war es eigentlich genial. Er sagt, Leon, wir haben das Geld nicht, Gott versorgt uns, wir wollen jetzt eine Fasten- und Gebetswoche machen. So haben wir dann die Entscheidung getroffen, eine Woche lang nichts zu essen und die Zeit, die man normalerweise fürs Essen verwendet, nimmt man sich dann Zeit, treffen wir uns und beten. War für mich eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Erstens einmal festzustellen, wie lange der Mensch doch ohne Essen auskommen kann. Zum anderen auch interessante Erfahrung natürlich, wie viel Zeit man fürs Essen und für die Zubereitung vom Essen etc. verschwendet. Also wie viel mehr Zeit man auf einmal hat, wenn man nicht kochen muss und nicht isst etc. Aber vor allem hat es unser Miteinander extrem gestärkt. Zu wissen, hey, wir haben da Not. Und wir wissen nicht, wie sich die Not verändern kann, aber wir vertrauen darauf, dass Gott eingreift. Wir haben miteinander gebetet und haben erleben dürfen, wirklich, wie Gott geschenkt hat, dass auf einmal das Geld da war. Dass die Gehälter gezahlt werden könnte, dass alles passt hat. Das Einzige, was im Rückblick nicht so gut war, diese Fasten- und Gebetswoche haben wir direkt vor Weihnachten gemacht. Der erste Tag, wo ich dann ein bisschen was gegessen habe, war der 23. Dezember. Und dann kam der 24. und wie es sich halt gehört, 24, 25, 26, alle möglichen Familienfesteln und viel Essen etc. Ich sage es euch, ich habe in meinem Leben noch nie solche Bauchschmerzen gehabt wie an diesem Weihnachten. weil der Magen einfach nicht mehr daran gewohnt war, dass er so viel isst. Und dann hast du einen Bärenhunger und haust dann die Schnitzel und Pommes und was auch immer alles rein. Wirklich, das war, also, ich kann es euch nur empfehlen, falls ihr einmal so ein paar Fastentage oder so macht, fangt es langsam an, auch wenn ihr einen großen Hunger habt. Aber das ist wirklich so das Einzige, wo ich sage, im Rückblick, das war nicht so gut. Im Groben und Ganzen muss ich sagen, es hat uns das Team gestärkt, es hat unser Vertrauen auf Gott gestärkt, wir haben Gott erleben dürfen, wie er eingreift und wie er handelt. Und von daher war diese Zeit des Umbruchs und der Veränderung und der Ungewissheit, so schwierig sie war, im Rückblick eine totale Segenszeit. Zweite Begebenheit, ähnliche Situation. Das ist rund ein Jahr später. Wir haben einen neuen Missionsleiter. Der steht allerdings erst nicht Ende November fest, wir haben Zwengeld, sondern der steht schon im Oktober fest. Wir werden Zwengeld haben. Er beruft den Vorstand zusammen, unterbreitet ihnen die Situation, sagt, Leon, so schaut's aus, das ist die Prognose, bla bla bla. Kurz gesagt, wir werden die Gehälter nicht zahlen können. Der Vorstand trifft eine weitreichende Entscheidung. Er stellt fest oder entscheidet, nur die Mitarbeiter, die genügend Unterstützung haben, bekommen das Weihnachtsgeld. Die Mitarbeiter, die nicht genügend Unterstützung haben, bekommen sie nicht. Das wird dann ein prozentueller Schlüssel festgelegt, wie viel Prozent muss man Unterstützung haben und, und. Was war die Folge? Es gab im Team extreme Spannungen. Der eine hat es gekriegt, der andere hat es nicht gekriegt. Es gab natürlich Familien, die dadurch in große Krisen kamen, weil die haben zum einen die meisten Ausgaben, aber dann sind sie oftmals am schwierigsten, dass sie die Unterstützung zusammenkriegen. Und. Leute, die dann die Frage gestellt haben, soll ich weiterhin im Missionsdienst tätig sein? Und. Schlussendlich hat Gott trotz alledem eingegriffen. Letztendlich war das Geld dann da, aber die Scherben, die diese Entscheidung hinterlassen hat, war kein Segen, war kein Gewinn, sondern war extreme Spannung mit weitreichenden Auswirkungen. Und das hat mir, wie gesagt, in der Vorbereitung der Predigt nachgedacht, habe ich mir gedacht, wie unterschiedlich die Situationen waren, aber die Ausgangsbasis die gleiche war. Und dazu möchte ich ermutigen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wo du vielleicht Sorgen hast, wo du denkst, hey, wow, ich weiß nicht, wie geht's weiter und. Genauso kann es dir im Leben auch gehen. Die Sorgen zerfressen an und machen auch fertig und belasten Beziehungen und. Oder aber stärken uns im Vertrauen auf Gott. Und dazu möchte ich ermutigen. Bin überzeugt, ich habe es sehr, sehr oft erlebt, dass Gott versorgt. In die 15 Jahre, wo ich im Missionsdienst tätig war, ich habe viele Höhen und Tiefen erlebt. Aber es war nur wirklich ein einziges Mal, dass ich echt sagen habe müssen, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich essen soll. Ansonsten war immer was da, war immer genügend da, vielleicht nicht immer so, wie ich mir das menschlich wünsche, aber Gott hat versorgt. Und dazu möchte er die ermutigen. Nun, das Volk Israel erlebt Gottes Eingreifen, Gott versorgt sie, sie kriegen wunderbares Brot, sind glücklich und zufrieden und die Wanderung geht weiter. Sie wandern dann nur rund 1,5 Monate weiter, kommen dann zum Berg Sinai. Dort machen sie einen längeren Zwischenhalt. Rund ein Jahr bleiben sie bei diesem Berg. Gott spricht zu ihnen, Gott gibt ihnen Gebote, Gott beauftragt sie, ein Zelt zu bauen, eine sogenannte Stiftshütte, wo Gott dem Volk dann auch in weiterer Folge begegnen will. Er schenkt ihnen das nötige Material dazu. Sie können das ganze Zelt in wunderbarer Weise bauen. Und dann endlich, rund ein Jahr später, ruft Gott zum Aufbruch. Und da lesen wir jetzt weiter in 4. Mose 10, die Verse 11 und 12. Hoppala, okay. Warte mal jetzt. Ich sehe gerade, das habe ich nicht drauf auf der Folie, ist egal. 4. Mose 10, die Verse 11 und 12. Am 20. Tage im 2. Monat des 2. Jahres erhob sich das Volk von der Wohnung Gottes. Und die Israeliten brachen auf aus der Wüste Sinai und die Wolke machte Halt in der Wüste Paran. Stellen wir so die Begeisterung beim Volk Israel vor, endlich, Wüstenzeit ist vorbei. Gott sagt, jetzt geht's los, 20. Tag im zweiten Monat des zweiten Jahres, also wie gesagt, rund ein Jahr später. Die Wolke bricht auf und marschiert los. Und ich stelle mir diese Begeisterung vor, alle brechen ihre Zelte ab, packen die Rucksäcke, sagen so, und jetzt geht's auf in dieses verheißene Land. Und sie marschieren und marschieren und marschieren. Aber was verändert sie? Nix. Das heißt ihm dann zum Schluss im Vers 12, und die Wolke macht Halt in der Wüste Paran. Jetzt sind sie marschiert, mehrere Tage lang, und äußerlich hat sich nichts verändert. Es ist nur immer Wüste, es sind nur immer Berge, es ist nur immer trocken, sie haben nur immer nichts Gescheites zum Essen, und wieder steigt der Frust hoch. Und so heißt es dann in den Versen 4 bis 6, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen. Und an die Kürbisse, die Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, denn unsere Augen sehen nichts als Manna. Jetzt haben sie sich gedacht, jetzt geht endlich los. Endlich verändert sie was und schlussendlich verändert sie trotzdem nichts. Die Umgebung ist dasselbe. Schaut alles gleich aus und auch das Essen ist dasselbe. Und da stellen wir jetzt fest, im Gegensatz zu der ersten Begebenheit, jetzt haben wir ein Luxusproblem. Damals haben sie nichts zum Essen gehabt und haben dementsprechend gejammert, jetzt haben sie was zum Essen. Aber sie möchten halt gerne mal ein bisschen mehr Geschmack. Weil da würden sie sich sogar einen Knoblauch wünschen oder einen Zwiebel oder einen Lauch. Oder irgendwas Süßeres, Melonen oder sowas, Fische. Mal irgendwas anders. Nur nicht ständig dieses Manna. Das ist ja deswegen zu dem Namen gekommen, zu dem Manna. Sie sind in der Früh ausgegangen und stellen dann fest, da ist irgendwas. Aber sie wissen nicht was. Und so sagt der Fritzi zum Charlie, Manna hu, was ist das? Und dieses Manna hu war einfach zu lang, man sagt er dann eben abgekürzt, das ist Manna, was, das ist was, ja keine Ahnung, es ist was halt, also essen wir was. Und darum nennen sie es Manna, was. Und dann stellen wir vor, eben der kleine Fritzi kommt begeistert am ersten Tag, geht er zu seiner Mama, schau her Mama, wir haben was gefunden. Die Mama kostet und der Fritzi kostet. Ja, schmeckt nicht schlecht. Schmeckt irgendwie ein bisschen süß, so wie ein Honigsemmel. Ja, okay, es ist was zum Essen. Sie sind glücklich. Zum Frühstück Honigsemmel, der Fritz ist ein Süßer, zum Mittagessen ein Honigsemmel, zum Abendessen ein Honigsemmel. Nächsten Tag steht er auf, Mama, gibt's schon was zum Essen? Ja, was denn? Ja, Honigsemmel. Das hat gestern gut geschmeckt, ja, essen wir wieder Honigsemmel. Mittag wieder Honigsemmel, Abend wieder Honigsemmel, zweiten Tag, Mama, was gibt's denn zum Essen? Honigsemmel. Okay, ja, gut, essen wir wieder Honigsemmel. Dritten Tag, Mama, was gibt's denn heute zum Essen? Honigsemmel. Okay. Vierter Tag, Mama, was gibt's denn heute zum Essen? Honigsemmel. Okay. Am 26. Tag, Mama, gibt's heute einmal was anderes wie das Honigsemmel? Nein. Menschlich auch verstehbar, oder? Wenn man jeden Tag das, selbst wenn es das beste Essen gibt, wenn ich euch frage, was ist das beste Essen? Der eine würde sagen Schweinsbraten oder Schnitzel oder ich weiß nicht was. Aber wenn es jeden Tag nur immer Schnitzel mit Pommes gibt, glaubt man es nach ein paar Tagen, hängt es da über die Uhren raus. Und mag es der beste Schweinsbraten sein, mit einem guten Sauerkraut und einem super Knädel und was auch immer. Aber irgendwann mag man einfach nicht mehr. Also auch da eine Situation, die menschlich verständlich ist. Aber was ist jetzt da der Unterschied zur ersten Situation? Wieder klagen die Israeliten die Leiter an. Sie klagen nicht Gott die Leiter, wieder klagen sie die Leiter an. Das Problem ist nur, jetzt reicht es im Mose auch. Der hat die Schnauze schon sowas von voll von diesem Gejammere. Tag für Tag jammern sie ihm die Ohren voll. Und so klagt er wieder Gott sein Leid. Und in der Situation wiederum greift Gott ein, aber diesmal in einer anderen Art und Weise, nämlich indem er andere Leiter befähigt. Und das ist mein zweiter Punkt heute. Vertraue Gott, er befähigt dich. In 4. Mose 11, Vers 25 heißt es, da kam der Herr hernieder in der Wolke und redete mit ihm und nahm von dem Geist, also ihm ist in dem Fall von Mose die Rede, und redete mit ihm und nahm von dem Geist, der auf ihn war, und legte ihn auf die 70 Ältesten. Und als der Geist auf ihnen ruhte, gerieten sie in Verzückung wie Propheten und hörten nicht auf. Mose hat Gott sein Leid geklagt, dass ihm das einfach zu geworden ist, ein Volk von zumindest 600.000 Leute, die meisten gingen von 1,8 bis 2 Millionen aus, weil ja von 600.000 wehrfähigen Männern die Rede ist. Und alle kommen mit allen Problemen ständig zu ihm. Und so nimmt Gott einen Teil des Geistes von Mose weg und verteilt ihn auf 70 Leute. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel Geist Gottes vorher auf Mose gelegen sein muss. Man, wenn wir jetzt vorstellen, nehmen wir mal ein Beispiel, so ein Wasserkrug und mag einen Liter oder mag er 2 Liter haben. Und man denkt, 2 Liter für mich zum Trinken, mehr als genug. Aber wenn ich das jetzt auf 70 Leute aufteile, dann kriegt jeder gerade einen Stammball. Also das heißt, wie viel Geist Gottes muss auf Mose gewesen sein, dass Gott das auf 70 Leute aufteilen kann und die nur so voller Geist sind, dass die in Verzückung geraten und wie Propheten reden. Gott befähigt neue Leiter. Und das ist auch oftmals eine Chance in einer Zeit des Umbruchs, wenn sie Dinge verändern, dass sie auch neue Möglichkeiten ergeben. In einer Gemeinde kann das eine Chance, kann eine Zeit der Umbruch auch eine Zeit der Chance sein, indem eben neue Leute befähigt werden. Ich habe letztens eine Klausur von der Firma ausgehabt und da ist ein Satz gefallen, der hat mir im ersten Moment nicht taugt, aber umso länger ich darüber nachgedacht habe, umso besser gefällt er mir. Der lautet, unter einem großen Baum kann nichts wachsen. Gerade wenn es zu heiß ist, ist ein Spaziergang im Wald etwas Wunderbares. Aber wisst ihr, was das Besondere am Wald ist? Umso schöner und dichter der Wald ist, umso karger ist der Boden. Weil die großen Bäume natürlich den ganzen Regen, die Sonne und so weiter abfangen. Das heißt, unten am Boden kommt nichts an. Und ich stelle fest, ob das jetzt in der Firma bei uns ist oder ob das auch oftmals in der Gemeinde ist, umso größer die Leiter sind, umso mehr sie, umso fähiger sie sind, umso besser sie sind, umso mehr sie Dinge unter Anführungszeichen unter Kontrolle halten, umso größer ist die Gefahr, dass dann unten am Boden, auf der Basis, nichts mehr ankommt. Wenn wir uns überlegen, wie stellt sich eigentlich Gott, wie stellt sich Jesus Leitung vor, dann stellen wir fest, er ruft nicht dazu auf, alles unter Kontrolle zu haben, sondern er ruft auf, zu Jüngern zu machen. Das heißt, andere anzuleiten. Für mich persönlich herausfordernd, weil ich weiß, ich neige auch dazu, dass ich ein Mensch bin, der gern Dinge unter Kontrolle hat, der gern weiß, wie Sachen laufen, der gern Entscheidungen trifft. Darum wurde wahrscheinlich der Satz auch ein bisschen in meine Richtung damals bei diesem Seminar gesagt. Und ich habe mir gedacht, ja, es ist wichtig, auch selbst immer wieder mal zu reflektieren, inwiefern bin ich ein Ermöglicher, der anderen hilft, der anderen es möglich macht, selbst in Verantwortung hineinzuwachsen, Dinge auszuprobieren. Oder inwiefern bin ich der, gerade wenn etwas im Umbruch ist, wenn es Schwierigkeiten gibt, der dann sagt, Moment, ich bin der Sturm, ich bin der Fels in der Brandung, ich bin der, der schaut, dass alles weiterrennt. Offensichtlich hat Mose auch dazu geneigt, war ein sehr starker Leiter, aber die Schwierigkeit ist, irgendwann hat er die Last nicht mehr tragen können und wollen. Und in der Situation hat Gott eingegriffen und seinen Geist auf 70 verteilt. Und es war ein Segen. Es war ein Segen für ganz Israel, dass die Basis plötzlich viel breiter wurde. Aber Israel hat leider trotz alledem noch nicht die Lektion gelernt, die sie lernen sollten. Und das bringt mich zu meinem dritten und letzten Punkt heute. Vertraue Gott, er führt dich. Vertraue Gott, er führt dich. Die Wüstenwanderung geht weiter und irgendwann verlassen sie die Wüste und kommen tatsächlich an die Grenze des Landes, wo Gott möchte, dass sie hineinziehen. Aber damit sie wissen, was erwartet sie dort, sendet Mose eben die Kundschafter, 12 der Stammesfürsten aus, um das Land zu erkunden. Und die Stammesfürsten kommen zurück. Zum einen voll Begeisterung. Sie haben Essen mit und sagen, boah, wie fruchtbar dieses Land ist und wie schön es dort ist. Und es stimmt, dort fließt Milch und Honig. Aber, das sind wir Menschen immer, wir sehen dann auch immer sofort das Negative. Aber, mit dieser Bevölkerung, mit den Leuten, die dort wohnen, na, da wären wir nie fertig. Und weil einer das nicht glauben will, jetzt dann überzeichnen und macht die Dinge nur viel größer. Und so heißt es dann in 4. Mose 13, Verse 32 und 33, das Land, durch das wir gezogen sind, um es zu erkunden, verschlingt seine Einwohner. Die Menschen, die wir dort gesehen haben, sind sehr groß. Sogar die Riesen, die Anakiter haben wir gesehen. Wir haben uns neben ihnen wie Heuschrecken vor, und das waren wir in ihren Augen vermutlich auch. Stellt sich jetzt vor, hier sitzt eine Heuschrecke, und so haben sie sich gefühlt. Ich meine, das klingt ja fast wie ein Horrorfilm, oder? Riesen, die verschlingen ihre Einwohner, Heuschrecken, ich meine, es ist ein Heuschrecken, da einmal kurz draufdrehen, erledigt. Also, Entschuldigung, in dieses Land wollte die auch nicht. Sie haben Angst gemacht. Sie haben das ganze Volk aufgescheucht. Da waren also nicht nur Sorgen, wo sie gesagt haben, ich weiß nicht, was erwartet uns und wie wird das und schaffen wir das. Da ist nicht das Vertrauen auf Gott, sondern im Gegenteil. Es ist ein massives Dagegenarbeiten gegen die Verantwortlichen, gegen das, was Gott sagt. Und natürlich, wie reagiert das Volk, wenn sie sowas hören? Die kriegen selbst die Panik, die wollen am liebsten sterben, klagen sogar die Leitung an und sagen, hey, warum habt ihr uns hier weggeholt und wir gehen jetzt zurück nach Ägypten und. Lieber Sklaverei und Knechtschaft und lieber bringen sie unsere Kinder um. Hauptsache wir können weiterleben. Das Projekt Kanaan war in diesem Moment tot. Das, was Gott ihnen an Verheißung gegeben hat, das Vertrauen, das sie eigentlich lernen hätten sollen, all das war in dem Moment weg. Das Vertrauen, das Gott führt, war nicht mehr da. Und Gott, wiederum springt eben Mose ein für das Volk, kommt vor Gott, klagt das Leid und bittet Gott um Vergebung. Und dann spricht Gott, ich will ihnen vergeben, aber keiner von denen, die mich verachtet haben, sollen das Land sehen. Mein Diener Kaleb dagegen ist anders. Er hat stets treu zu mir gehalten. Ihn will ich in das Land bringen, das er schon betreten hat, und seine Nachkommen sollen es erobern. Die Amalekiter und Kanaaniter bleiben im Tal wohnen. Morgen sollt ihr wieder umkehren und in die Wüste ziehen, in Richtung Schilfmeer. Und jetzt auf einmal haben sie gemerkt, hey, die Entscheidung, die wir getroffen haben, nämlich wir wollen gar nicht dorthin in dieses Land, weil wir Angst haben, diese Entscheidung hat Konsequenzen. Und sie versuchen dann menschlich, das Land noch einmal einzunehmen, und es scheitert kläglich. Es ist genau nämlich das eingetroffen, was sie befürchtet haben. Das Volk hat sie vernichtend geschlagen und sie kehren dann zurück wieder rüber über den Jordan und heulen Rotz und Wasser und sind dann letztendlich gehorsam. Ziehen wieder zurück in die Wüste. Die, um die sie Sorgen gehabt haben, nämlich um ihre Kinder, das waren die, die das Land eingenommen haben. Aber das Volk oder die Menschen, denen Gott die Verheißung gegeben hat, dieses Land einzunehmen, die haben diese Erfüllung nicht mehr erlebt. Und das, was für mich da in der Vorbereitung sehr erstaunlich war, ist, Gott richtet sich nach den Entscheidungen der Menschen. Gott zwingt die Israeliten nicht, ihr müsst in dieses Land gehen, weil das ist mein Plan. Im Gegenteil. Er sagt, dieses Land ist mein Plan für euch. ihr wollt nicht hin, okay, neuer Plan. Und sie bleiben in der Wüste. Und das sehen wir, wenn wir die Bibel aufmerksam durchlesen, an vielen Stellen. Und das war für mich eigentlich ein neues Aha-Erlebnis. Anderes Beispiel zum Beispiel, Sündenfall. Gott hatte ganz klar einen Plan für die Menschheit. Er wollte in Beziehung zu den Menschen leben. Nur gab es da diesen einen Baum, von dem der Mensch nicht essen sollte. Was tut der Mensch? Klar, er isst von dem Baum. Und plötzlich ist Plan A für Gott ad acta gelegt und er schafft einen Plan B in Jesus. Anderes Beispiel, das es vielleicht sogar noch ein bisschen deutlicher macht, ist David. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ein Mann, der wirklich mit Gott gelebt hat und er begeht eine große Dummheit. Er begeht Ehebruch. Die Frau wird schwanger. Er lässt den Mann kommen, versucht es zu verduschen, das gelingt nicht. Letztendlich schickt er ihn in den Krieg und sorgt dafür, dass er dort im Krieg umkommt. Das heißt, Gottes Plan für David war eigentlich, dass er weiterhin ein Mann nach dem Herzen Gottes ist. Schlussendlich bewegt er sich weg von Gottes Wegen, versündigt sich, sodass sogar jemand stirbt. Und Gott sagt, es hat Konsequenzen. Es hat Konsequenzen, unter anderem, dass der Sohn, der geboren wird, stirbt. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, okay, die Beziehung, so wie sie begonnen hat, da liegt nicht der Segen Gottes drauf. Und von daher, menschlich gesehen, würde man sagen, ja, wenn da der Segen Gottes nicht drauf liegt, Thema ad acta gelegt, fertig, erledigt. Aber das Erstaunliche, Bathsheba wird erneut schwanger und sie nennen den Sohn Salomo. Und in 2. Mose 11 heißt es, Gott liebte ihn. Das heißt, selbst aus Ehebruch und Mord kann Gott durch Buße und Vergebung schenken, dass daraus ein Sohn entsteht, den Gott liebt. Was heißt es für die und mich? Wir Menschen bewegen uns oft auf Abwägen. Ich konnte euch so viel erzählen, wo ich im Leben oftmals nicht das tue, was Gott will, dass ich tue. Aber Gott ist nicht so, dass er sagt, schwarz oder weiß. Entweder du lebst mit mir und ich segne dich, oder du tust nicht das und ich verfluche dich. Sondern jedes Mal auch, wenn wir uns von Gott abwenden, wenn Buße und Umkehr geschieht und wir uns neu Gott zuwenden, führt er, leitet er uns und segnet das, was wir tun. Und möge es aus der größten Katastrophe heraus sein, die wir tun. Und dazu zähle ich durchaus auch Ehebruch etc., weil da ist etwas Heiliges zerstört worden, eine Ehe. Und wenn dann ein Mensch umkommt, also man glaubt, recht viel was Schlimmeres kann der Mensch eigentlich fast nicht tun in der Beziehung zu Gott. Aber trotz alledem merken wir, dass Gott eingreift und dass Gott das Tun des Menschen trotzdem in weiterer Folge wieder segnet. Und bleib nicht dort, dass du dich in Zeiten des Umbruchs und der Veränderung und im Frust zurückziehst und nicht weißt, wie es weitergeht, sondern ich möchte ermutigen, damit komme ich zum Schluss, Gottes Gegenwart zu suchen. Wir haben gesagt heute, was sind die Chancen und Gefahren in einer Zeit des Umbruchs? In einer Zeit des Umbruchs weiß man oft nicht, wie es weitergeht. Und das Erste, was der Mensch sehr oft unmittelbar spürt, ist natürlich, von was kann ich leben? Wie geht's weiter? Gerade existenzielle Ängste. Wir leben zwar in einem Sozialstaat und sind gut versorgt, aber man kommt trotzdem sehr schnell an seine Grenzen. Wenn du in solchen Zeiten des Umbruchs, in Krankheit, in Schwierigkeit, in Trennung, Tod, was auch immer dich gerade beschäftigt, vertrau drauf. Gott sorgt für dich. Gott befähigt dich. Ich bin überzeugt, dass Gott dir neue Chancen und Möglichkeiten geben wird. Ich möchte dich ermutigen, darauf zu vertrauen, dass Gott, wenn er dir eine neue Chance gibt, dass er dich dazu auch befähigt. Aber wenn du das vielleicht jetzt nicht zutraust, weil du denkst, das habe ich noch nie gemacht und weiß nicht, wie das wird und, vertrau darauf, er befähigt dich. Und das Dritte, vertraue Gott, er führt dich. So wie er das Volk Israel geführt hat, die ganze Zeit durch. Trotz ihres Murrens und Jammerns und allen Schwierigkeiten, er hat sie die ganze Zeit geführt. Und es gibt ja dieses schöne Gedicht, ich denke viele von euch kennen es, dieses Spuren im Sand. 16 ja heißt, gerade in den schwierigen Zeiten, da sehe ich nur eine Spur. Dort habe ich dich getragen. Genau. Psalm 119 heißt, der Herr ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Nicht immer ein heller Strahler, der die ganze Autobahn ausleuchtet, aber meines Fußes Leuchte, den nächsten Schritt, den leuchtet er aus. Oder aber mit einer anderen Bibelstelle abzuschließen, im Römer 8, 28 heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Aber wenn du vielleicht heute denkst, wozu das Ganze und ich verstehe es nicht, und ich habe solche Situationen vielfach gehabt, bis hin zu eben mein Ausstieg zum Beispiel aus dem vorzeitlichen Dienst, den ich mir nicht gewünscht habe. Schwierigkeiten oftmals, Beziehungen mit anderen Menschen, Konflikte, dort oder da. Aber im Rückblick merke ich, Gott gebraucht gerade diese Schwachstellen, gerade diese Konflikte, damit ich vielleicht auch anderen helfen kann. Notsituationen, wo ich erleben darf, Gott tragt durch und wo ich anderen Mut zusprechen darf. Und ich wünsche dir das, dass du das auch erleben darfst. Dass die Chancen und Gefahren in Zeiten des Umbruches in deinem Leben gleichzeitig eine Ermutigung für andere sein dürfen. Und dafür wünsche ich euch Gottes Segen. Ich möchte zum Abschluss nur für euch, für uns beten. Danke, himmlischer Vater, dass wir wissen dürfen, dass du ein treuer Gott bist, der in Zeiten des Umbruchs und der Veränderung an unserer Seite ist. Herr, du kennst jeden Einzelnen, der heute hier ist. Du weißt um die Situationen, in denen er steht. Du weißt, was jeden Einzelnen heute hier beschäftigt, herausfordert, Schwierigkeiten macht. Mich beten. Auch für mich, für uns alle, dass wir deine Hand erfahren, dass wir deine Durchdrung erleben, dass wir wissen, du bist der handelnde Gott, Herr. Lass uns das erleben. Hilf uns, wirklich das Vertrauen auf dich zu haben. Lass uns ruhig werden vor dir. So wie wir es gesungen haben, in der Stille angekommen, Herr. Wollen wir wirklich deine Gegenwart suchen. Wollen auf dich hören. Wollen dir unser Leid, unsere Sorge, unsere Not hinlegen. Und darauf vertrauen, dass du eingreifst, Herr. Danke für deine Gnade, mit der du uns jeden Tag begegnest, Herr. Amen. Amen.